ein Netzwerk ist für mich mittlerweile das sicherste Kapital, was man in der heutigen Zeit haben kann. Ich denke, die Natur darfst du nicht manipulieren. Es gibt auch viele Frauen, die mit 40, 45 sagen, ich will diesen alten Job nicht mehr machen.
Ich begrüße Sie sehr herzlich zu meinem Podcast Gespräche über Wandlung. Mein heutiger Gast ist die Unternehmerin Michaela Aschberger, die mit ihrem renommierten Business Club Belladonna Frauen aus den unterschiedlichsten Geschäftsbereichen miteinander vernetzt. Hallo, liebe Michaela.
Hallo, liebe Tanja.
Mich haben dieses Jahr gleich zwei Frauen auf dich aufmerksam gemacht. Zuerst die Autorin Manuela Thoma Adolfo, die von dir schwärmte. Und dann die Designerin Gabriele Franzen, die dich ja in ihrem Retailers Talk auf Instagram interviewte. Nachdem ich dich dann kontaktiert habe und wir einen schönen Spaziergang an der Isar gemacht haben, habe ich mir gedacht, die brauche ich unbedingt für meinen Podcast. Du bist 1970 in München geboren, Sternzeichen Waage,
ja,
verheiratet und hast zwei Kinder.
Ja.
Nachdem du zuerst als Schauspielerin und Verlagsassistentin gejobbt hattest, wurdest du schließlich Heilpraktikerin mit Schwerpunkt klassische Homöopathie. Seit 16 Jahren betreibst du deine eigene Praxis hier im Süden von München. Aber vor einigen Jahren kam dann eine ganz große Wandlung in dein Leben. Und du gründest es so ganz nebenbei, den Business Club Belladonna. Was war denn passiert? Wie kamst du denn auf diese Idee?
Ja, es ist manchmal ganz lustig, wie sich die Dinge ereignen. Ich würde fast sagen, mir ist das so ein bisschen in den Schoß gefallen. Es war fast wie ein Geschenk. Kennst du solche Dinge im Leben? Denn Fügung. Ich wollte wirklich niemals im Leben einen Business-Club gründen. Also das stand ganz sicher nicht auf meiner Agenda, denn in diesem Jahr, das war im Sommer 2018, da bin ich gerade oder war ich gerade in neue Praxisräume gezogen. Meine Kollegin und ich wollten uns nochmal vergrößern, hatten große, neue, schöne Praxisräume angemietet und hatten eine große Eröffnungsparty geplant. Und meine Idee damals war, die bayerische Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales einzuladen, denn sie ist Unterhachingerin. Und ich habe mir gedacht, Mensch, wir machen jetzt so eine große Eröffnungsparty. Das würde doch wirklich toll passen, da eine tolle Frau, eine tolle Repräsentantin da zu haben, die im besten Falle sogar noch eine kleine Rede hält. Und ich war damals sehr mutig, so nach ein, zwei Gläsern Champagner an einem Sonntagabend habe ich die Ministerin einfach ganz frech angeschrieben, habe gesagt, so von Unterhachingerin zu Unterhachingerin, wir kannten uns überhaupt nicht, ob sie dann das machen würde. Und 12 Stunden später, ich war in der Praxis, klingelte das Praxistelefon und ich ging hin und es war das Sekretariat der Staatsministerin am Telefon. Und die sagten, die Ministerin kommt sehr, sehr gerne. Und da ist mir wirklich fast der Hörer aus der Hand gefallen. Das ist eigentlich die Vorgeschichte, die ganz wichtig ist, damit sich auch irgendwann...
Das hat dir Mut gemacht.
Also das hat mir natürlich unglaublich Mut gemacht. Und dann dachte ich mir, okay, also manchmal braucht man einfach Mut im Leben. Wir hatten dann eine tolle Eröffnungsparty, die Ministerin kam. Wir waren uns von Anfang an unglaublich sympathisch. Und sie hielt auch nebenbei bemerkt eine flammende Rede auf die Homöopathie. Da hat sie natürlich bei uns auch wirklich ganz stark gepunktet. Und zwei Wochen nach dieser Veranstaltung flog uns eine Einladung in den Briefkasten. Und zwar eine Einladung zu einer Netzwerkveranstaltung. Sie hatte damals, als Söder sie 2018 im April ins Kabinett berufen hatte, auch das Frauennetzwerk sie übernommen. Sie war auch Gleichstellungsbeauftragte zu der Zeit und lud uns ein in die Pinakothek der Moderne zu einer Podiumsdiskussion mit dem Thema Frauengleichstellung in der Gesellschaft. Wie weit sind wir? Und wir sind da natürlich hingegangen. Wir waren sogar als Ehrengäste geladen, in der zweiten Reihe gesessen. Vor uns saß Charlotte Knobloch. Also es war wirklich alles da, was Rang und Namen hatte. Und irgendwas triggerte mich an dieser Veranstaltung. Es war eine tolle Moderation, es waren tolle Frauen, die aus Führungsebenen über Gleichstellung sprachen. Und obwohl das bis zu dem Zeitpunkt eigentlich nie mein Thema war, triggerte das irgendwas in mir. Ich glaube, ich hatte so eine Art Initiation an diesem Abend und plötzlich so eine Idee, ich kenne ja eigentlich selber so tolle Frauen und was wäre jetzt, wenn man die einfach alle mal einlädt, um zu gucken, wie verstehen die sich untereinander, was würde passieren, wenn die mit der und ich fing da wirklich Feuer. Also es gibt ja Ideen, die hast du mal und dann verliert sich das wieder, aber diese Idee hatte ich tatsächlich über Tage in meinem Kopf, bis ich mich irgendwann hinsetzte und mir gedacht habe, wer wären jetzt diese 50 Frauen? Ich möchte jetzt einfach mal aufschreiben. Ja, und nahm ein Blatt Papier und schrieb 50 Namen auf eine Liste. Und dachte mir dann, okay, wenn, dann machst du es gescheit. Du brauchst einen Namen. Welcher Name würde denn passen? Und es sollte natürlich auch etwas sein, was so ein bisschen mit der Homöopathie zu tun hat, aber natürlich auch einen tollen Namen für Frauen. Und was besser, glaube ich, als Belladonna, die Tollkirsche, eine Heilpflanze aus der Homöopathie, glaube ich, kann dem Business Club, den wir dann gegründet haben, gar nicht gerecht werden. Das war die Idee. Und das Tolle daran ist, dass mich zwei Frauen von Anfang an unglaublich unterstützt haben. Das war meine Freundin, die Alexandra Polzin, TV-Moderatorin, der ich von dieser Idee erzählte. Und die sagte, Mensch, das ist eine super Idee. Du weißt, es gibt einige Business-Clubs in München. Wenn du es machst, mach's bitte anders. Ja, und wir haben dann schon gebrainstormt und überlegt und ich sagte an dem Abend, was hältst du denn davon, wenn wir die Staatsministerin fragen, ob sie die Schirmherrschaft übernimmt? Weil schließlich war ja sie diejenige, die da so ein bisschen
die Initialzündung gab.
Und dann sagte sie, du probier's aus, aber also wir versprachen uns da nicht wirklich viel. Und ich schrieb die Staatsministerin am nächsten Tag an und innerhalb von 12
schon
Stunden
wieder
kam die Antwort mit großer Freude, sie macht das von Herzen gerne. Und da wusste ich, das muss klappen.
Also das war dann eigentlich dieser Anfang von einer sehr erfolgreichen Geschichte.
Ja.
Und die Hörer interessiert wahrscheinlich schon sehr, was hat man jetzt davon, wenn man da sozusagen Mitglied wird bei dir? Also ich denke, es kostet ja auch Geld, man kann sich sozusagen bewerben. Aber was ist wirklich sozusagen der Nutzen? Außer natürlich, dass ich sage, ich bin in einem Club mit schicken anderen Frauen oder renommierten anderen Frauen. Aber was, wenn ich jetzt ganz einfach mal so fragen darf, was bringt es den Frauen, die Mitglied bei deinem Club werden?
Also ganz gezielt verbinden wir engagierte und erfolgreiche Frauen oder Unternehmerinnen, Selbstständige aus den verschiedensten Bereichen schon ganz gezielt, damit sie sich gegenseitig inspirieren und dass jeder natürlich auch einen Profit davon hat. Das heißt, wir bilden Kooperationen zum Beispiel, wir tauschen uns aus und mittlerweile in den letzten 2 Jahren, ich frage natürlich auch immer, manchmal kommt es mir dann wieder zu Ohren, wie viel erfolgreiche Projekte daraus jetzt schon entstanden sind. Die Frauen haben mittlerweile sehr, sehr viel davon. Also wir bieten auch eine Webseite an mit Profil, wo jeder sein Profil drauf machen kann, mit seinem Steckbrief, mit seinem persönlichen Werdegang, mit Verlinkung. Wir bieten alle 2 Monate, momentan natürlich nicht, einen Business Lunch an, wo wir natürlich auch immer in den Austausch gehen, immer unsere Bedürfnisse mitteilen oder auch, was wir brauchen, ne? Und es ist einfach so, dass ein Netzwerk ist für mich mittlerweile das sicherste Kapital, was man in der heutigen Zeit haben kann, weil du hast einfach viele Expertinnen auf ihrem Gebiet und kennst die halt auch mittlerweile schon, ne? Und das ist ein, denke ich, ganz anderer Austausch, als wenn du irgendwo hingehst, wo du gar niemanden kennst.
Aber dann musst du wahrscheinlich bei deiner Auswahl der Mitglieder schon auch darauf achten, dass die Gewichtung immer stimmt. Also das heißt nicht, ich sage jetzt mal 80% Rechtsanwältinnen. Oder also du musst wahrscheinlich schon schauen,
auf jeden Fall,
dass es eine gewisse Balance hat.
Auf jeden Fall, das habe ich mir von Anfang an vorgenommen. Man sagt, man sollte nie mehr als 4 Frauen aus einer Unternehmenssparte haben, damit das nicht zu groß der Wettbewerb Wettbewerb einfach ist. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, wir sind tatsächlich sehr breit aufgestellt. Ich hatte das bis jetzt noch nicht, dass 4 Fotografinnen oder 4 Juristinnen oder 4 Webdesignerinnen angefragt haben. Bis jetzt noch nicht.
Ja.
Aber
kann ja noch kommen.
Kann ja noch kommen, genau.
Aber vielleicht noch mal so zu deinen Anfängen zurück, zu deinen ganz jungen Anfängen. Deine Eltern sind ja in sehr ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen und haben sich mit ganz viel Fleiß nach oben gearbeitet. Ja. Dein Vater war Komponist, Musiker und ein Womanizer. Deine Mutter managte ihn oder versuchte es. Und als du 16 warst, trennten sich deine Eltern. War das damals für dich eher eine Erlösung, da deine Mutter ja sicherlich unter dieser Untreue des Vaters sehr gelitten hatte und sie sich oft stritten? Oder wie hast du das damals empfunden als Teenager, als deine Eltern plötzlich auseinandergingen?
Als Teenager habe ich es tatsächlich als Erlösung empfunden, denn es gab jahrelang sehr viel Streit. Wirklich. Und es war jetzt gerade die letzten Jahre, mein Vater schlief dann im Wohnzimmer, meine Mutter im Schlafzimmer, ich im Kinderzimmer. Also die Disharmonie war so stark spürbar. Mein Vater war ein stark emotionaler, impulsiver und oft auch cholerischer Mensch, der einfach seine Emotionen ausgelebt hat. Und wenn er wütend war, dann ist er auch dementsprechend laut durch die Wohnung gestampft. Was für mich schon auch immer eine Belastung war und auch meine Mutter unglücklich zu sehen. Das waren auch die Jahre, in denen ich sehr rebellisch wurde, wahrscheinlich unter dieser Situation leidend. Ich habe es als Erlösung empfunden. Und trotz alledem, natürlich fehlte mein Vater. Er fehlte ganz einfach. Mhm. Ja, das ist nie schön, glaube ich, wenn Eltern sich trennen.
Wahrscheinlich ein Schmerz, den du gar nie vergessen kannst, den du nie aus dir hinausbekommst, mit dem du leben musst. Aber dennoch wollte das Schicksal es ja, oder meinte das Schicksal ja nochmal hart mit dir und schonte dich nicht. Als du eigentlich nur ein paar Jahre später, Anfang 20, noch eine viel schlimmere Tragödie erfahren musstest. Nämlich als dein damaliger Freund eigentlich davonlief, als du ihm sagtest, dass du schwanger bist. Du hast dann diese Schwangerschaft ohne einen Mann an deiner Seite erleben müssen. Also keiner da, der sich mit dir zusammen auf das Baby freut und es liebt. Und 8 Jahre lang lebtest du dann alleine mit deiner Tochter, bis du deinen heutigen Mann kennengelernt hast. Kann man nach einer solch großen Enttäuschung überhaupt wieder lieben, sich wieder öffnen, wieder vertrauen?
Ja, jederzeit. Also diese Frage hatte ich mir, glaube ich, nie gestellt. Das war eine der schlimmsten Erfahrungen in meinem Leben, wie du wirklich gerade gesagt hast, und etwas, was man wirklich nicht erleben möchte, was sehr, sehr schmerzhaft war. Dieses Verlassenwerden hat sicherlich auch in meiner Tochter, die zwar noch nicht auf der Welt war, aber sicherlich da auch Spuren hinterlassen. Und ich trotzdem habe ich mir nie die Frage gestellt, ich habe ja danach auch immer wieder Männer kennengelernt und auch längere Partnerschaften gehabt, ob mir das vielleicht sogar noch mal passieren könnte.
Also da war schon so eine gewisse, ja, die Furcht ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber so ein bisschen, ja, ein Unwohlsein, also eine Angst.
Nein, kann ich so nicht sagen. Ich wollte eigentlich immer wieder eine Partnerschaft haben. Ich wollte auch noch mehrere Kinder kriegen, mein ganzes Leben. Aber ich, obwohl das eine schlimme Erfahrung war, das Verlassenwerden in der Schwangerschaft, habe ich dennoch Partnerschaften gehabt, ohne dass ich mir darüber Gedanken gemacht hätte, ob ich wieder verlassen würde. Das hat sich nicht manifestiert, Gott sei Dank.
Also ich hatte nicht so verstanden, ob du den Mann nicht mehr verlässt, aber dass du noch mal verlassen werden könntest. Ja, das bleibt ja vielleicht doch ein bisschen in einem drin. Das hattest du gar nicht.
Nein. Ich kann mich nicht erinnern. Also es ist eine gute Frage. Ich verstehe deine Frage schon. Das wäre so eine logische Konsequenz, ne? Aber
ja, weil es gibt ja bestimmt Menschen, die, wenn sie also mit einem solchen Umstand, in einem solchen Umstand verlassen werden, vielleicht auch denken, ja, vielleicht verdiene ich es nicht besser, vielleicht bin ich es nicht wert, dass man bei mir bleibt. Ja, also dann wieder den Mut zu haben, sich in so eine neue Liebe auch wieder reinfallen lassen zu können. Ja, das ist ja schon ungewöhnlich.
Ich war natürlich dann auch die erste Zeit schon lang allein. Also ich habe meine Tochter ja dann im März, ich bin verlassen worden im Juli 1993. Und meine Tochter kam im März, Anfang März auf die Welt. Und ich hatte dann erst wieder Ende des Jahres, dass ich überhaupt wieder eine Partnerschaft mit einem Mann einging. Und was mich sehr freute, weil ich hatte damals ein Baby. Ja, also das. Aber vielleicht habe ich das auch verdrängt. Ich glaube, ich hatte trotzdem vielleicht eine Naivität, aber eine gesunde Naivität. Die brauchst du, glaube ich, auch im Leben. Ja, ich war jung. Und ich wollte natürlich auch einen Partner haben. Ja, das war immer mein Ziel. Und ich hatte wirklich dann auch immer wieder Glück. Also ich wurde dann nicht mehr verlassen.
Konntest du denn dem Vater deiner Tochter verzeihen?
Das ist auch eine Frage, die ist sehr interessant. Habe ich mir bis heute nicht gestellt. Konnte ich ihm verzeihen? Ja, also ich glaube, verzeihen kann ich ihm schon, weil ich generell nicht nachtragend sein möchte. Vergessen kann ich es nicht. Das geht einfach nicht. Das sind Momente gewesen in meinem Leben, die tatsächlich so eine Art Narbe, glaube ich, auch hinterlassen haben. Und ich kann mich erinnern, dass ich 1995 mal eine Therapie gemacht habe, aus einem ganz anderen Grund heraus. Ich hatte damals eine extreme Schlangenphobie. Die habe ich schon seit meiner Kindheit und ich wollte die dann einfach auflösen. Ich habe mir gedacht, ich will damit nicht mehr leben. Ja. Habe dann eine Verhaltenstherapie gemacht und wir haben über alles gesprochen, nur nicht über Schlangen natürlich, sondern wir haben dann viel aufgearbeitet. Ich glaube auch die Kindheit, die Trennung der Eltern und ganz, ganz stark auch die Trennung des Vaters meiner Tochter.
Und konnte denn deine Tochter ihrem Vater verzeihen? Sie muss ja doch auch... Also zumindest muss er ihr sehr gefehlt haben. Oder nahm sie das alles viel leichter als du, weil sie es ja gar nicht mit ihm kannte?
Sie kannte es mit ihm so in dieser Form nicht, aber die ersten Jahre kam er. Also ich habe ihn damals auch zur Geburt mitgenommen. Das ist vielleicht, das ist ja witzig, muss man wirklich erzählen. Ja, für mich war das aber wichtig. Wirklich wichtig, weil ich wollte, dass er eine Bindung zu seinem Kind hat. Auch wenn er mich nicht wollte, war mir wichtig, dass er eine Bindung hat. Ich habe mir damals, ich war da schon immer ein tiefgründiger Mensch, habe mir damals schon immer Gedanken gemacht, ich möchte alles für meine Tochter getan haben. Und ich nahm ihn zur Geburt mit und es war auch gut, dass er dabei war. Und die ersten Jahre kam er einmal in der Woche, kümmerte sich in dem Sinne um sie, dass er 2 Stunden auf sie aufpasste und ich dann einfach weggehen konnte. Ich war ja noch jung, ich wollte ja auch raus, ne? Und dennoch kam er dann irgendwann nach 5 oder 6 Jahren nicht mehr und in dieser Zeit vermisste ihn meine Tochter sehr stark. Mhm. Und ich weiß bis heute nicht, was sie tatsächlich vermisst hat, denn er war ein Vater, der einmal in der Woche für 2 Stunden kam. Ob sich in diesen 2 Stunden wirklich eine so tiefe Bindung entwickelte, ich kann es nicht nachvollziehen. Oder ob es ihr eher darum ging, dass ein Vater einfach sein Kind nicht verlässt. Ja, weil wir haben ein sehr schönes Leben gehabt. Wir hatten zwar nicht alles, aber wir hatten eine sehr gute, enge Bindung. Und wir sind zusammen in Urlaub gefahren, wir hatten eine schöne Zeit. Ich weiß aber, wie sie einmal im Urlaub wahnsinnig geweint hat und gesagt hat, sie ist so traurig, weil ihr Papa einfach sich nicht mehr meldet. Da war sie 5. Und dann habe ich gesagt, dann ruf ihn doch einfach mal an und sag ihm das.
Das hat sie dann auch getan.
Das war unglaublich mutig von ihr. Ich werde das nie vergessen. Meine 5-jährige Tochter, die zitternd diesen Telefonhörer in die Hand nahm. Ich stand dann daneben, habe sie ein bisschen beruhigt. Und sie rief an und sie sagte, hallo, ich bin's. Und wann besuchst du mich eigentlich mal wieder? Also heute bricht mir immer noch das Herz, wenn ich daran denke, Es macht mich wirklich emotional. Er hatte dann wahrscheinlich so ein schlechtes Gewissen, dass er dann wieder kam. 2, 3 Mal. Und seitdem kam er nie wieder. Ohne dass irgendwas vorgefallen
eigentlich
war.
Eigentlich fast unfassbar, unglaublich.
Ja.
Als deine Tochter 14 war, wenn ich das richtig gerechnet habe, hast du es dann noch einmal gewagt, schwanger zu werden?
13,
wie war,
ja.
Wie war denn das? Hast du lange mit dir hadern müssen, ob du das noch mal wagst?
Ganz anders. Also ich wollte ja schon sehr früh immer Kinder haben oder viel mehr Kinder haben. Hatte dann leider einfach nicht den richtigen Partner. Ich hatte schon immer wieder Partnerschaften, aber es hat sich einfach nicht so entwickelt, dass es wirklich eine lange und stabile Partnerschaft war, wo man sich auch Kinder vorstellen konnte, bis ich dann meinen jetzigen Mann kennengelernt habe, mit dem ich dann schon eine sehr lange Beziehung hatte und auch 2002 schwanger wurde. Wir haben uns das beide gewünscht. Und dieses Kind habe ich in der 14. Woche verloren. Leider. Es war eine Fehlgeburt. Und von dieser Fehlgeburt habe ich mich sehr lange nicht erholt. Weiß nicht, habe es wahrscheinlich nicht gut verarbeitet, wie man sowas vielleicht verarbeiten sollte. Ich habe es vielleicht auch auf die leichte Schulter genommen. Ich habe auch nicht gemerkt, dass es mir wirklich psychisch schlecht ging. Ich hatte über Jahre lang körperliche Beschwerden. Da hat es mal wehgetan und da. Und ich bin zu 100 Ärzten und keiner hat was gefunden. Und es ist aber auch niemand draufgekommen, dass es vielleicht eine lavierte Depression sein könnte. Sowas gibt es gerade nach traumatischen Erlebnissen. Und diese Fehlgeburt war eine traumatische Erfahrung, weil an der wäre ich fast gestorben. Ich habe damals eine Sepsis entwickelt, also eine Blutvergiftung, und konnte im letzten Moment durch IV-Antibiose im Krankenhaus tatsächlich dann gerettet werden. Und ich denke, das macht schon was mit einem, ja. Und da war es dann eher so, dass ich sehr, sehr traurig war, dass ich ein Kind verloren hatte, dass ich jahrelang erstmal wieder gesund werden wollte, so psychisch stabil werden wollte, dass ich überhaupt noch mal bereit war, schwanger zu werden. Und das passierte dann glücklicherweise 2007. Da hatte ich schon gar nicht mehr damit gerechnet.
Dein Sohn kommt ja gerade so in die Pubertät, also zumindest bald wird es soweit sein. Bist du heute eine ganz andere Mutter als damals bei deiner inzwischen 26-jährigen Tochter? Also in dieser Zeit, wo die Kinder eben dann ein bisschen flügge werden?
Das kann ich dir nicht sagen, weil ich glaube, ich bin immer die gleiche Mutter gewesen. Aber ich glaube, meine Kinder waren einfach so unterschiedlich, so unglaublich unterschiedlich, wie nicht mal Tag und Nacht sein können, dass sie dich einfach so sehr herausfordern, dass du natürlich andere Facetten noch mal an dir wahrnimmst oder andere Sachen entwickeln musst, die du vielleicht bei dem einen Kind gar nicht entwickeln
musst.
Also
die Rezepte funktionieren dann nicht mehr, die du früher hast anwenden können.
Genau, also es sind tolle Kinder, jedes auf seine Art, aber wirklich grundverschieden. Und vielleicht ist man, wenn man älter ist, da hat mein Sohn vielleicht ein bisschen Pech. Weil ich jetzt einfach, ich werde 50, ja. Da stehen dann schon noch mal andere Dinge an, die wichtig sind. Und das Muttersein war, glaube ich, zu der Zeit mit meiner Tochter viel wichtiger. Als jetzt ist es noch mal wichtiger, mit meinem Business erfolgreich zu sein. Ja, da wirklich noch mal den Erfolg haben zu wollen. Und vielleicht erlebt mein Sohn mich da als andere Mutter, als meine Tochter mich als Mutter erlebt hat.
Ja, man sagt ja oft, dass so eine junge Mutter, dass das alles ein bisschen mehr Leichtigkeit hat,
schon.
Ein bisschen mehr Unbeschwertheit.
Ja. Ja.
Und wenn man ein bisschen älter Mutter wird, ja, da ist es einfach, ich würde gar nicht sagen schlechter, sondern es ist anders.
Ja. Ja.
Was macht denn deine Tochter jetzt? Sie lebt ja sicherlich nicht mehr zu Hause.
Nein, sie lebt schon viele Jahre nicht mehr zu Hause. Sie wollte auch schon früh ausziehen, was wir auch immer gefördert und unterstützt haben. Meine Tochter ist jetzt, startet gerade durch als Sängerin und Songwriterin. Sie hat gerade ihren ersten eigenen Song rausgebracht, My Beat. Und
wie nennt sie sich? Damit man es auch mal hören kann.
Julie. Man kann diesen Julie. Song runterladen über iTunes.
Also J-U, also wie Juli.
Wie G.
Oder mit
wie
G.
Das, italienische Giulia,
ach, Giulia.
Aber Julie.
Aha.
Genau. Eigentlich heißt sie Sarah. Ich weiß nicht, warum sie sich Julie nennt, aber es kommt scheinbar sehr gut an. Der Song heißt My Beat. Er ist super toll geworden. Sie hat alles alleine gemacht. Sie hat ihn selbst komponiert. Sie hat den Text gemacht. Sie hat ihn selbst eingesungen. Sie hat sich ein kleines Studio bei sich zu Hause eingerichtet, weil in der Corona-Zeit gab es jetzt einfach keine andere Möglichkeit. Sie hat ihn selber produziert. Also sie hat wirklich, ich muss wirklich sagen, der hat wahrscheinlich das Talent meines Vaters durchgeschlagen und ich bin unglaublich stolz auf sie.
Der Mut spielt ja in deiner Familie schon über Generationen eine große Rolle. Dein Opa zum Beispiel war ja ein sehr großer Nazi-Gegner, ein Nazi-Hasser, ein Rebell. Ja. Wer hat dir denn eigentlich von ihm erzählt?
Mein Vater.
Also das war väterlicherseits.
Ich habe ihn leider nicht mehr persönlich kennengelernt. Der ist viele Jahre vor meiner Geburt gestorben. Aber mein Vater hat ihn glühend verehrt, wirklich. Und ich habe so viele Geschichten von ihm gehört. Und mein Vater hat immer voller Bewunderung über seinen Vater gesprochen. Und das finde ich auch, also neben Mut ist das etwas sehr Schönes in unserer Familie, diese Achtung und die Ehre den Eltern gegenüber.
Aber er hat ja schon auch sein Leben riskiert. Also das heißt, dass er das überhaupt überlebt hat, ist ja auch ein Glück.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Würdest du dich selbst auch als mutig bezeichnen? Denn selbstverständlich ist es ja nicht, trotz einer etablierten Praxis für klassische Homöopathie auf einmal etwas ganz Neues zu wagen. Worin findest du den Glauben, dass alles gut gehen wird?
Den Gedanken mache ich mir, glaube ich, nicht, wenn ich etwas Neues mache, sondern ich bin einfach besessen, ist, glaube ich, das falsche Wort, aber es ist schon eine Faszination, den Drang, etwas zu machen. Vielleicht ist das dann der Glaube daran, also eine ganz große Leidenschaft und Hingabe an die Dinge, die man tut, dass man gar nicht mehr anders kann. Und das sagen auch ganz viele, die mich kennen. Es ist unglaublich, mit welchem Tempo du Vollgas gibst und welche Ideen du hast. Und du musst nur aufpassen, dass du dich manchmal nicht selbst überholst. Aber
Du hast ja zum Beispiel auch, das ist ja immer wieder ein obendrauf, du hast während der Corona-Krise dann auch deinen Belladonna-Live-Talk auf Instagram gestartet, in dem du dort Frauen vorstellst, die dich faszinieren. Mhm. Und natürlich auch diese Frauen wieder teilen möchtest mit deinen Mitgliedern und deinen Fans. Ich spüre irgendwie beim Zuhören, wie fremd dir das Gefühl Neid ist. Auch ich kenne das Gefühl interessanterweise nicht in mir, Gott sei Dank. Mhm. Denn ich glaube, es ist irgendwie so die Wurzeln allen Unglücklichseins. Aber können wir Menschen etwas dafür, wenn der Neid aufkommt? Und gibt es ein Mittel dagegen?
Es gibt ein homöopathisches Mittel.
Wie heißt das?
Zum Beispiel Arsenicum album, Lachesis, Lycopodium. Das sind Menschen, die in ihrer Persönlichkeit einfach Neid haben. Ich muss nur an unseren übernächsten Nachbar denken, der, als wir vor drei Jahren einen Pool in unseren Garten gegraben haben, uns angezeigt hat bei der Gemeinde. Ja. Das ist mir so fremd. Also ich habe auch noch nie in meinem Leben jemanden angezeigt oder auch verpetzt. Es gibt ja schon die Kinder, die in der Schule petzen. Auch das ist mir fremd und meinen Kindern auch. Also für meine Kinder war immer ganz wichtig, man verpetzt niemanden und schon gar nicht seinen besten Freund. Ne?
Aber dieses Geben, ich meine, du gibst ja.
Ja, ich gebe unglaublich gerne. Und es macht mir Spaß, Frauen, ich sag immer, den Stern leuchten zu lassen, einer Frau the best version of her zu zeigen. Ne? Das finde ich ist was Wunderbares. Aber vielleicht auch, weil mir was geschenkt wurde. Es gab auch Frauen, die haben mich hochgehoben, die haben mich leuchten lassen, wirklich eine Alexandra Polzin, die ganz selbstverständlich mir viel von sich gegeben hat. Oder eine Staatsministerin Kerstin Schreier, die zu jeder Veranstaltung kommt und mir immer wieder auch ihre Wertschätzung ausgesprochen hat. Das war für mich keine Selbstverständlichkeit. Und das ist so ein Spirit, den man aufnimmt und weitergibt. Und plötzlich merken die Frauen, wie schön es ist, das weiterzugeben.
Ja. Du bietest ja bei Belladonna Frauen hauptsächlich jenseits der 40 diese Bühne. Hattest du das Gefühl, ab diesem Alter geraten wir mehr und mehr ins Abseits? Also wir Frauen? Oder warum diese gewisse Zahl?
Also ich habe es jetzt nicht auf eine Zahl festgemacht, vielleicht weil ich damals war ich 47, als ich gegründet habe. Und natürlich macht man sich Gedanken, Mensch, warum hast du diese Idee nicht eher gehabt? Und wie viele Jahre hast du vielleicht verplempert? Und was hättest du, wenn du vor 10 Jahren das gemacht hättest, noch alles rocken können? Aber es ist jetzt so, wie es ist. Und ja, ich finde es schon wichtig, dass gerade jetzt wir Frauen, die wir jetzt Kinder großgezogen haben und einen Teil unseres Lebens auch der Familie geopfert haben, machen ja nicht alle. Mittlerweile gibt es ja Frauen, die wirklich auch trotzdem ihr Business weiterlaufen lassen. Aber es gibt schon viele Frauen auch bei uns, die jetzt nochmal neu anfangen wollen. Und das ist dann einfach dieses Alter zwischen 40 und 50, sich nochmal neu definieren. Aber es gibt auch viele Frauen, die mit 40, 45 sagen, ich will diesen alten Job nicht mehr machen. Ich finde jetzt eine Erfüllung in ganz was anderem. Und ich glaube, das ist schon ein Alter und bei uns Frauen ist schon ein kritisches Alter auch, was vielleicht auch hormonell getriggert ist. Ich glaube, wir leben bis zu einem gewissen Teil, sind wir ja durch die Familie geprägt. Wir leben vielleicht auch den Wunsch unserer Eltern weiter, bis wir wirklich angekommen sind und sagen, ach, das bin ich eigentlich. Und jetzt mache ich eigentlich das, was ich endlich mal will. Ja, bei mir hat es auch ein bisschen gedauert, um zu erkennen, welche Talente ich noch habe, die mir gar nicht bewusst waren. Nämlich, dass ich gut vernetzen kann. Dass viele sagen, du hast ein unglaubliches Talent, Leute zu verbinden. Weil du siehst genau, wer passt zusammen und wer matcht und wer kann tolle Verbindungen eingehen. Und du hast eben ein Talent, die Leute zu präsentieren, das Beste aus ihnen zu zeigen. Das wusste ich nicht. Und ich glaube, da gehört schon ein Reifungsprozess auch dazu.
Aber wie fühlst du dich mit diesem Älterwerden? In ein paar Monaten, wie du ja schon gesagt hast, wirst du 50. Ist da eine gewisse Wehmut?
Ja, auf jeden Fall. Ja, ist schon.
Also du kannst Frauen schon verstehen, ja, die dann irgendwie vielleicht nicht mehr ganz so wohl sich in ihrer Hülle fühlen.
Ich kann alles verstehen. Also ich habe bis vor 2, 3 Jahren, da war ich eine vehemente Verfechterin, habe gesagt, ich finde das unmöglich, wenn man an seinem Gesicht was verändern lässt, wenn man sich da was reinspritzt. Ich habe bis jetzt nichts machen lassen, aber ich kann mittlerweile Frauen verstehen, wenn sie es machen, ja, oder wenn sie Probleme haben, dass die Figur einfach nicht mehr ist, wie sie vor, was weiß ich, wie vielen Jahren war. Und ich finde, das darf auch sein. Ich meine, wir haben alle vor 20 Jahren anders ausgesehen. Wir müssen langsam damit klarkommen, dass es in eine andere Schönheit übergeht. Aber das ist mir ganz, ganz wichtig, weil du hast vorhin Manuela Thoma Adolfo angesprochen. Sie ist Miss 50 Plus Germany. Sie ist eine wunderschöne Frau.
Ja.
Äußerlich schön, aber auch innerlich schön. Und ich glaube, manche Frauen werden mit dem Alter schöner, weil man die innere Entwicklung sieht. Ja? Mit 20 sind die einfach schön, hübsch. Aber da siehst du noch keine Persönlichkeit. Aber wenn jemand mit 45, 50, 55 gereift ist und angekommen ist, zufrieden ist, glücklich ist, dann strahlt er eine andere Form von Schönheit aus, die auch seine Berechtigung hat.
Und als Homöopathin würdest du mit deiner Erfahrung sagen, dass das totaler Quatsch ist, wenn man dann einfach sagt, na gut, ich nehme jetzt einfach mal die ganzen Hormone, die mir da fehlen, und dann kriege ich meine Periode bis ans Lebensende und ich kriege dann auch wahrscheinlich keinen Bauch und ich nehme auch nicht zu. Ich meine, es ist ja sehr umstritten, ich glaube mehr denn je. Aber wie siehst du das?
Also ich bin Homöopathin durch und durch aus Überzeugung und ich denke, die Natur darfst du nicht manipulieren. Und das ist ganz wichtig, wenn, dass man diesen Prozess einfach gewähren lässt, ja. Also Frauen, die sich mit 40, hoffe ich, trete jetzt nicht vielen zu nahe, aber mit 40 einfach die Eierstöcke oder die Gebärmutter rausnehmen lassen, nur weil sie einfach sagen, brauche ich ja nicht mehr, ich habe meine Kinder. Das finde ich nicht gut. Ich finde auch Hormone zu nehmen nicht gut. Natürlich gibt es immer Gründe, wenn die Frauen dann sagen, aber ich konnte ja nicht mehr schlafen und ich hatte extreme Schweißausbrüche. Aber dafür gibt es wirklich Hilfe auch in der klassischen Homöopathie. Und ich weiß, dass die Frauen, die ohne Medikamente in die Wechseljahre gehen, durch die Wechseljahre gehen, auf jeden Fall die gesünderen sind, weil es gibt ganz, ganz viele Erfahrungen. Gerade nach Entfernung der Gebärmutter kommt meistens der Bluthochdruck und wenn der auch noch mal medikamentös unterdrückt wird, kann es zu Depressionen führen. Ja, das ist wie ein Ventil. Das kannst du nicht zumachen einfach. Ja, eine Periode zu stoppen zu früh bei einer Frau, das ist wie wenn du das Ventil zumachst.
Oder sie zu verlängern, ist
Oder sie
wahrscheinlich
zu
auch nicht
verlängern ist auch
natürlich.
nicht gut, aber in der Regel unterdrückt man sie ja eher, indem man zu früh irgendwelche Maßnahmen ergreift. Und ich weiß, dass viele Frauen sagen, Mensch, wenn ich doch noch einmal meine Periode haben könnte, da ging es mir immer viel besser. Ne? Deswegen bin ich ein Befürworter dessen, aber wie gesagt, jede Frau hat Eigenverantwortung und sollte sich aber, bevor sie zu früh Maßnahmen ergreift, vielleicht doch mal Gedanken machen.
Ja, und wir können ja die Zeit auch letztendlich nicht anhalten, auch wenn wir es vielleicht manchmal gerne täten.
Nein, kann man leider nicht. Nein.
Diese Woche ist ja Michelle Piccoli gestorben und ich
Ja.
habe mir gestern so eine Doku auf Arte in der Mediathek angeschaut. Und dann fand ich da in dem Zusammenhang auch irgendwo so wieder meine Faszination für Romy Schneider und habe gedacht, oh, da gucke ich mir doch jetzt gleich noch mal so eine Doku über Romy Schneider an. Und die berührte mich dann noch mal so sehr und ich fand, mein Gott, was für eine unglaubliche Frau, und die zieht einen ja auch so in ihren Bann. Also ich habe fast ein bisschen das Gefühl, diese Art leidenden Frauen faszinieren mich umso mehr, umso älter ich werde. Gibt es auch für dich Frauen, die dich ganz besonders beeindrucken? Welche Frauen oder welche Art Frauen sind das? Sind es die, die vielleicht auch wie du gelitten haben und doch immer wieder aufstehen?
Das ist eine sehr gute Frage. Ja, das kann gut sein. Also Romy Schneider ist mein Idol.
Ach.
Wirklich, Les Choses de la vie mit Michel
Ich weiß,
Piccoli.
das Lied habe ich heute
Ich habe das gesehen,
gepostet.
ich hab natürlich auch, verfolge dich ja auf Instagram, habe gesehen, dass Michel Piccoli aber erst vor 2 Tagen noch in einem anderen
Ja.
Zusammenhang gepostet. Da war Romy Schneider noch nicht dabei. Ich glaube, mit
Brigitte
Brigitte Bardot in
Bardot.
der Badewanne. Ich
Die
liebe ja,
Verachtung.
auch französische Filme sowieso. Und dann gestern mit Romy Schneider. Und ich bin so ein starker Romy Schneider-Fan, dass als ich in Paris war, habe ich ihre Wohnung aufgesucht. Ich wusste, wo sie wohnt. In der Rue de la Barbée, Nummer 11, glaube ich, war es. Bin ich zu Fuß von unserem Hotel. Wir waren direkt an der Champs-Élysées, sind wir zu Fuß in die Rue Barbée gegangen. Ging ungefähr 45 Minuten zu Fuß und ich stand da. Ich kann ja gar nicht sagen, was das mit mir gemacht hat. Also, ich kann dich total verstehen, ja. Dass Romy Schneider übt etwas auf einen aus. Ich habe mir dann am gleichen Tag noch das Parfum gekauft, was sie immer trug.
Welches war das? Das
Das
weiß ich gar
war
nicht.
von Hermès L'Heure Bleue. Ich wollte unbedingt riechen, wie. Ich
Die
wollte
blaue
wissen, ich
Stunde.
wollte wissen, was war das für ein Duft? Und Romy Schneider ist mein Idol. Ich habe alles über sie gelesen. Ich habe jeden ihrer Filme gesehen, natürlich auch die französischen Filme. Und der mit Michel Piccoli, die Dinge des Lebens, den kann ich mir,
Wird jetzt
also
auf Arte wieder ausgestrahlt am
furchtbar. Ich
Sonntag.
weiß nicht, wie oft ich den gesehen habe, aber der zerreißt mich fast. Diese Szene, wo sie ins Krankenhaus rennt. Ne?
Ja.
Und viele, also das ist schön, dass du die Frage stellst, weil das ist mir ganz, ganz, ganz wichtig, dass Frauen haben mich von jeher fasziniert. Und jetzt schließt sich, glaube ich, auch der Kreis. Mir war das gar nicht bewusst, wie wichtig das war, die Frauen, die Biografien, die ich alle gelesen habe. Also Greta Garbo habe ich mehrmals gelesen. weil sie mich so fasziniert hat. Marlene Dietrich, Romy Schneider, Coco Chanel, Hannelore Elsner, ja. Christiane Hörbiger ist eine tolle Frau, hat jetzt vielleicht eine andere Faszination auf mich, muss ich ganz ehrlich sagen, als eine Romy Schneider. Die ist für mich fast unübertroffen. Eine Catherine Deneuve natürlich auch, wobei die eine sehr viel kühlere Ausstrahlung hat, muss man schon sagen. Und dennoch ist sie für mich eine sehr starke, faszinierende Frau. Und der Kreis schließt sich jetzt einfach in dem, dass ich mit Belladonna schon charismatische und erfolgreiche Frauen vorstellen wollte, die zum einen schon erfolgreich sein wollen, aber eben ihre Weiblichkeit nicht aufgeben. Das ist, finde ich, ganz wichtig. Und die Frauen, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, die haben das für mich gemacht. Eine Coco Chanel zum Beispiel, ja, oder auch eine Romy Schneider, die war schon eine sehr starke und charismatische Frau, auch wenn sie unglaublich verletzlich war. Ja. Aber was sie erlebt hat, war schon auch heftig. Und du hast recht, sie hat sehr viel Leid gehabt. Und muss man sich die Frage stellen, warum einen gerade die Frauen so faszinieren, die so viel Leid erlebt haben?
Vielleicht ist es ein bisschen, dass man dann nicht so viel Angst davor hat, falls es einem auch mal widerfahren sollte. Also zumindest kann ich da für mich sprechen, dass ich immer das auch ermutigend finde, zu sehen, dass man danach nicht einfach nicht mehr weiter kann, sondern dass es doch irgendwo immer noch eine Türe oder ein Fenster mit Aussicht gibt.
Ja.
Ist denn ein geteiltes Leid ein leichteres? Ich denke, es ist sicherlich etwas sehr Schönes, sich zum Beispiel in deinem Belladonna-Club auszutauschen, besonders wenn es einem vielleicht mal nicht so gut geht. Wie privat dürfen die Frauen in deinem Club miteinander sein?
Du, das ergibt sich ganz automatisch. Also es gab auch wirklich schon Freundschaften, die sich jetzt daraus entwickeln haben, weil klar, es entstehen Sympathien und im besten Falle sind es dann nicht nur Geschäftspartnerinnen, sondern auch Freundinnen. Das darf alles sein. Es gibt da überhaupt keine Regeln. Aber ich denke grundsätzlich, also Belladonna ist jetzt nicht vorrangig ein Club, wo wir sagen, wir teilen jetzt mehr Leid als irgendwas anderes. Aber das darf natürlich auch sein. Aber grundsätzlich ist geteiltes Leid, finde ich, immer halbes Leid. Und das kann ich sagen, weil ich dieses Alleinsein einfach auch kennengelernt habe und es sehr zu schätzen weiß, wenn du jemand hast, der einfach Anteil nimmt oder im besten Fall sagt, du, ich habe das auch erlebt. Mhm. Das verbindet unglaublich.
Sind denn so erfolgreiche Frauen deiner Meinung nach glücklicher als die, die auch mal so richtig gescheitert sind?
Nein, das glaube ich nicht. Ich frage ist sowieso, was ist Glück? Mhm. Was macht überhaupt glücklich? Und jeder definiert Glück wahrscheinlich anders. Bin gespannt, was du darauf antworten würdest, was dich glücklich macht. Aber Glück ist für mich eigentlich immer nur ein kurzer Moment. Ja? Oder kennst du das anders? Also natürlich sagt man schnell, ich bin glücklich. Ja? Aber dieses wirklich wahre Glück, dieses Glücksgefühl, das ist etwas, was nur kurz anhält. Und ich glaube, es sind wahrscheinlich eher die glücklicher, die in ihrem Leben gescheitert sind, die wirklich am Boden auch schon waren und aber wieder aufgestanden sind und weitergegangen sind und was draus gemacht haben. Die sind vielleicht nicht nur glücklicher, die sind vielleicht sogar dankbarer. Ja, kann ich mir vorstellen.
Die klassische Homöopathie hat mich mein ganzes Leben lang begleitet. Also bei uns zu Hause gab es außer diesem einen individuellen Mittel für jede Person also überhaupt keine anderen Medikamente. Also wenn das Wort Antibiotika über irgendwo fiel, da waren meine Eltern schon irgendwie so ganz geschockt. Dann so Schulmediziner hatten es auch nicht leicht bei uns zu Hause. Und also wenn man irgendwas hatte, lief man eigentlich immer nur mit diesem einen kleinen Medikament, also in Form von Globulis herum. Und ich habe die heute noch in meiner Tasche, wenn irgendwas sein sollte. Und wir behandelten, also man behandelte ja dann die eine Krankheit genauso wie die andere mit dem gleichen. Verletzt dich persönlich diese Arroganz der Schulmediziner, die immer wieder so die Homöopathie verschreien und von Placebo-Effekten, Scharlatanen, Hokuspokus sprechen. Also ist da auch etwas in dir, wo man sagt, es ist wirklich eine Verletzung?
Nicht mehr. Aber sie wissen es halt einfach auch nicht besser. Und da kommt jetzt schon auch bei mir ein Stück weit Arroganz. Ja, vielleicht als Schutz, weil fast 20 Jahre hat es mich schon getroffen, wenn Homöopathie wieder mal in der Presse schlecht geredet wurde, verunglimpft wurde, als nichtig abgestempelt wurde. Aber das hat auch, das ist eine Entwicklung, glaube ich. Und wenn du weißt, dass du seit 16 Jahren arbeitest und wie viele erfolgreiche Behandlungen du gesehen hast, die du tatsächlich auch nachweisen kannst, dann wirst du irgendwann ein bisschen milder. Also ich setze mich dem ganz bewusst nicht mehr aus. Ich würde auch nie wieder mit irgendjemand diskutieren, der kontra Homöopathie ist, auch nicht mehr mit Ärzten. Das macht einfach keinen Sinn. Es prallt in gewisser Weise mittlerweile an mir ab. Und ich habe ja auch Belladonna. Und seitdem ich Belladonna habe, ist es tatsächlich so, dass ich mich nochmal anders definiere und das ganz gut annehmen kann. Wirklich.
Also du kannst bei deiner Tätigkeit für Belladonna dann doch auch von deinen Erfahrungen in der Homöopathie profitieren.
Ja, absolut.
Was denkst du eigentlich über Leihmutterschaft? Gehört ein Baby nicht eigentlich doch zu der Frau, die es 9 Monate in sich getragen hat, dessen Stimme und Herzschlag es 9 Monate gehört hat und dessen Gefühle es miterlebt hat?
Für das Kind sicher schlimm. Ja, es mag Mütter geben, die so wenig emotional oder so wenig emotionale Bindung zu ihrem Kind in diesen 9 Monaten aufbauen, die ein Kind weggeben können ohne emotionalen Schmerz. Ich denke, das gibt es tatsächlich. Ja, da brauchen wir uns nichts vormachen. Es gibt einfach auch Mütter, die eine Abneigung gegen ihre Kinder haben und Kinder weggeben können.
Aber sie verkaufen sie ja eigentlich.
Aber schlimm ist das Ganze, was macht das mit den Kindern? Und ich denke mir, ein Kind hat das in sich drin. Das ist eine Prägung, die es erlebt hat. Auch wenn das Kind das nicht wissentlich weiß. Aber Instinkt, also nicht instinktiv, sondern unbewusst, hat es eine Trennung der Mutter erlebt. Das ist definitiv so. Und ich möchte nicht wissen, was mit solchen Kindern passiert, emotional, oder ob die nicht doch irgendwann krank werden, weil sie einfach die echte Mutter vermissen.
Welche Auswirkungen hat die Corona-Krise für dich ganz persönlich? Wie nimmst du diese Zeit wahr und ist da auch eine Art Wandlung in dir?
Puh, das ist eine schwierige Frage. Also ich habe erst gestern meinen Mann gefragt, wie er mich sieht, wie ich mit Krisen umgehe. Er hat gemeint, du machst alles heftig, also du hast auch die Krise heftig erlebt. Ich glaube, ein Stück weit habe ich gelernt, mich zu akzeptieren, so wie ich einfach bin. Ja, und ich erlebe alle Dinge intensiv und ich habe auch die Krise sehr intensiv erlebt. Also sie hat mich schon ziemlich durcheinander geschüttelt. Es gab Zeiten, da habe ich auch wirklich, bin ich hier gesessen und habe geweint, weil ich mir gedacht habe, was passiert mit unserer Welt? Ja, also es geht jetzt gar nicht mehr um mein Einzelschicksal. Das war gar nicht das Thema, sondern was passiert mit unseren Kindern und in welcher Welt wachsen die auf? Das hat mich schon sehr mitgenommen. Ich habe einfach gesehen, ich weiß nicht, ob ich eine große Wandlung durchgemacht habe. Ich habe einfach gesehen, dass ich ein Mensch bin, der Gott sei Dank sich immer wieder neu definieren kann. Und mit den Ladies Talks from Home, die ich entwickelt habe oder konnte, habe ich es zumindest geschafft, mit meiner Community zusammen zu bleiben. Das war mir wichtig, dass wir dieses Thema Stay Connected wirklich leben, ja, und denen jeden Tag was mitgeben und denen das Gefühl geben, wir sind trotzdem zusammen, auch wenn wir uns nicht treffen können. Und das hat mich ein Stück weit auch stolz gemacht und das ist mir auch kommuniziert worden, dass das das Beste war, was ich in der Krise für Belladonna tun konnte. Also mir hat die Krise eigentlich gezeigt, es kann gar nicht so schlimm kommen, dass ich nicht doch noch eine Idee habe. Und irgendwie geht es einfach immer weiter im Leben.
Welche Träume hast du denn noch? Gibt es ein Herzensprojekt, welches du unbedingt in diesem Leben noch realisieren möchtest?
Oh, also ich habe jetzt ganz aktuell meinen Blog. Diese Idee habe ich schon seit längerer Zeit, aber jetzt in der Krise ist es nochmal ganz stark geworden, dass ich jetzt auch wirklich einen Blog schreibe, wo es natürlich um Frauenthemen geht und wo ich auch tolle Frauen gerne dann nochmal interviewen möchte. Neben Fashion, Lifestyle, Beauty, das sind schon auch Themen, die ich schön finde, mit denen ich mich jetzt mehr beschäftigen möchte. Und ansonsten ein Lebenswunsch, ein Herzensprojekt ist einfach nur, dass tatsächlich ich es schaffe, eine gute Mutter zu sein, was nicht immer einfach ist. Und meinem Sohn ein gutes Zuhause geben, was nicht immer einfach ist, wenn du arbeitest und beide sind selbstständig, sind sehr viel arbeitend. Ich glaube, wenn mein Sohn 18 ist, das ist mein größter Wunsch, dass er dann einfach zurückblicken kann und sagen kann, es war gut so, wie ihr es gemacht habt, auch wenn es nicht immer einfach war bei uns zu Hause. Wir sind sehr turbulent, wir leben ein sehr turbulentes Familienleben, aber im Großen und Ganzen habt ihr es richtig gemacht. Das ist mein größter Wunsch.
Sehr schön. Ja, liebe Michaela, dann danke ich dir sehr für dieses ehrliche und auch sehr offene Gespräch und freue mich jetzt schon auf die vielen weiteren tollen Frauen, die du uns mit Belladonna vorstellen wirst.
Liebe Tanja, dann danke ich dir auch ganz, ganz herzlich für diese sehr spannenden, tollen Fragen, die mir wirklich auch noch nie gestellt wurden, muss ich jetzt echt noch zum Abschluss sagen. Ich stelle ja immer seit 16 Jahren schon meinen Patienten die Fragen, jetzt meinen Belladonna-Frauen. Aber es ist auch mal schön, mit Fragen konfrontiert zu werden, die man noch nicht gefragt wurde. Vielen Dank. Ich fühle mich sehr geehrt, Teil deines Podcasts zu sein.
Danke dir sehr.